Ja, guten Abend, liebe Nesca-Community. Wir haben ein Doverrennen gesehen, über das wir heute sprechen wollen. Mit mir dabei ist der Alessandro.
Hallo.
Genau, mir hat das Rennen gestern super gefallen. Und wir waren auch frühzeitig im Bett, da wir auch früh losgelegt haben, also vor 12 noch. Wir haben noch ein bisschen gequatscht auf Twitter und noch ein bisschen geschrieben. Also kurz nach 12 ging es für mich in die Kiste, dass ich heute Morgen super relativ gut ausgeschlafen war. Wir haben ein super Rennen gesehen, meiner Meinung nach. Bin gleich gespannt, wie Alessandro das Rennen gefunden hat und was er auch zu dem Sieger sagen wird und vielleicht auch etwas zu den Stages und zu den paar Missgeschicken, die während des Rennens passiert sind. Gehen wir gleich noch drauf ein und starten wir erstmal. Alessandro, wie hat es dir gefallen?
Dover war ein gutes Rennen, finde ich. Es war so ein bisschen cautionarm, hatte ich das Gefühl, also für Dover-Verhältnisse. Wenn man jetzt auch mal die zwei Stage-Cautions wegzählen, konnte man den Rest an einer Hand abzählen. Es war aber dennoch ein gutes Dover-Rennen mit einem guten Finish, mit einem spannenden Finish. Also einem Kyle Larson, der in Denny Hamlin vor sich herjagt. Und dann in Denny Hamlin, der seinen dritten Saisonsieg einfährt. Jo. Wie gesagt, fand ich ein gutes Doverrennen. Ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben. Also es war solide. Vor allem mit dem Next-Gen-Auto bedenken, dass das Next-Gen-Auto ja auf Short-Tracks, wobei Dover bei einer Meile, ob man das jetzt auch aufgrund des Betriebs zur Short-Track zählt, sei dahingestellt. Aber auf Ovalen unter 1,3 Meilen, das muss so stehen, hat fürs Next-Gen-Auto sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach.
Ja, es gab auch jede Menge Kritik über das Next Gen. Kyle Busch war ja überhaupt nicht zufrieden nach dem Rennen mit
Yep,
seinem
stimmt.
Aero-Geplocke oder wie er es genannt hat, was halt Hamlin mit Larsen abgezogen hat, dass Larsen keine Chance hatte, ranzufahren, ja, aber nicht mehr vorbeizufahren am Ende. Gab es die Kritik. Ich bin aber auch voll des Lobes. Wir sind auf Beton gefahren in Dover und Reifen hatten wir 1, 2, 3 ziemlich abgerockte, die der Sender über den Äther geschickt hat. Aber es war jetzt kein Desaster in dem Sinne, dass das Reifen-Thema jetzt hochgekocht wäre. Aber die Reifen haben doch schon ganz schön gelitten und ein, zwei Reifenschäden hatten wir auch. Das hat mir ganz gut gefallen und halt auch, dass der Reifen abgefallen ist, weil die Unterschiede zwischen alten und neuen Reifen waren so 600stel, 700stel pro Runde. Und dann kommt natürlich die 77, die dann einfach draußen bleibt, oder was ist 7? 77, 7, die draußen länger draußen geblieben ist, im Bedrängnis. Und dadurch hatten wir ziemlich schön ein bisschen Strategie mit da drin. Wir hatten einen, wie habe ich es genannt auf Twitter? Es ist gar nicht so schlecht, Überrundungsverkehr über längere Zeit zu schauen, wenn dein Siegertipp vorne ist. Das fasst die Stage 2 eigentlich ganz gut zusammen. Hamlin vorne weggegeigt, die anderen chancenlos. Alessandro.
Ja, also wegen der Reifen. Ich meine, man hat ja am Trainingstag, am Samstag, hat man doch den ein oder anderen Kordfaden gesehen bei den Reifen. Das war dann doch so auch, aber dem aufgrund der kühlen Temperatur geschuldet. Dann am Renntag selbst, am Sonntag, war es dann deutlich wärmer. Ich glaube, das war es ein Sprung von 30 oder 40 Fahrenheit. Und das hat sich auch auf die Reifen ausgewirkt. Und wie du gesagt hast, das war nicht so eine Katastrophe wie in Bristol. Das liegt aber auch daran, dass in Dover ein spezieller Dover-Reifen zum Einsatz kommt. Also der hat nur in Dover zu tragen. Das waren die D5170 und die 5162er. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in einem kleinen Nerd-Talk. Und ja, im Endeffekt war es dann doch kontrolliert, die Reifenschäden. Also es war schon, man hat dann, ich glaube, bei Chastain ein Bild gehabt, Gott sei Dank auf Twitter, was dann rumgeschwirrt ist. Man hat dann doch beim rechtzeitigen Reifen die Kordlage durchgesehen. Aber es war jetzt nicht so, wo du sagst, okay, das wurde jetzt lebensgefährlich oder grenzt an Verletzungsgefahr. So weit ist es Gott sei Dank nicht gegangen. Und ja, das mit das andere mit den Strategien, das ist das, was auch dann im Endeffekt Daniel Hemric nach vorne gebracht hatte. Ich glaube, bei einem Green Flag Run haben sie es probiert, draußen zu bleiben. Dann gab es die Caution, dann waren sie plötzlich vorne. Das hat sich ja noch aufs Rennergebnis ausgewirkt. Aber alles in allem war das doch so, dass die Reifen kontrolliert abgebaut haben, hatte ich das Gefühl. Also auch wenn man sich die Zeit ein bisschen angesehen hat, das war das dann jetzt nicht so ein Drop von, keine Ahnung, einer Sekunde von einer Runde auf die andere, sondern es war schon stetig. Also es war wirklich so, okay, Runde für Runde werden sie schlechter, aber kontrolliert schlechter. Das heißt, alle Fahrer hatten die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, dass die Grip-Verhältnisse eben schlechter werden, dass man jetzt vielleicht mehr andere Linie fahren muss, wenn man vorbei will und vielleicht ein bisschen mehr schonen muss und die Longrun-Autos zum Tragen kommen. Und einem, den die Longruns halt überhaupt nicht geschmeckt haben, waren dann halt Brad Keselowski zum Beispiel. Also der hat einen rahmschwarzen Tag erwischt. Egal in welchem Blickwinkel.
Ja, generell Ford, ja.
Ja.
Auch außer ein paar Lichtblicke werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drüber reden. Also zwei Lichtblicke von Ford gab's. Ein Ford Comeback stand halt, müssen wir uns noch ein Rennen drauf warten, dass ein Ford Comeback irgendwie mal zustande kommt. Ich hoffe sehr drauf, dass es irgendwann geregelt kriegen, aber in naher Zukunft sehe ich da relativ schwarz. Da brauchen sie noch ein bisschen Arbeit, um da an die Hendrick-Jungs und an die Joe Gibbs-Jungs ranzukommen, ob AFK oder ob es Stuart Haas ist. Schwächeln alle ein bisschen.
Ja, vor allem, ich verstehe es nicht, was die mit dem Dark Horse falsch gemacht haben. Also, ich verstehe nicht, warum das Dark Horse Modell jetzt schlechter ist als das Vorjahresmodell im Prinzip. Und der Camry, der neue, der XSE oder wie der heißt, der schlägt ein wie eine Granate. Also, der Toyota ist den richtigen Weg gegangen und Ford den falschen. Aber irgendwie, ich glaube, selbst Ford versteht es noch nicht ganz. Also, ich glaube, da hängt so das Fragezeichen in der Luft. Okay, was machen wir jetzt? Wo ist die Lösung? Was ist die Lösung? Wie sieht sie aus? Weil wir können nicht nur auf den Super Speedways gut aussehen. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht in der ersten Playoff-Runde und in der zweiten, wenn man Atlanta und Talladega dann hat. Aber das wird nicht für den Finaleinzug auf diesem Weg erreichen. Also da muss man sich schon was einfallen
Na,
lassen.
stopp, 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 stopp.
Was?
Ich Gegenrede.
Welche?
Was hatten wir denn 22? Ein Bowman, der da rumdominiert. Wer wird am Ende Meister? In
Lugano.
Lugano. Ford.
Ja.
Dann hatten wir letztes Jahr die Dominanz von Chevy. Wer wird
Ja.
am Ende Meister? Blaney.
Ford.
Einen Ford. Man
Ja.
muss halt in den Playoffs da sein. Aber ob sie das dreimal in Folge schaffen, wage ich auch zu bezweifeln.
Also ich wage mal fett zu bezweifeln, dass Austin Cindric es 3 in a row macht für Penske. Ich glaube, das gab es auch noch nie, zumindest in der neuen NASCAR-Ära, glaube ich, gab es das noch nie, dass drei Teamkollegen aus dem gleichen Rennstall Back-to-back Meister wurden. Ich glaube, das gab es noch nicht. Also korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das gab es noch nicht. Aber egal, zurück zum Thema. Jedenfalls, du hast es erwähnt, die zwei Lichtblicke. Einer davon war ziemlich gut, und zwar der eine war Ryan Blaney. Der hat gleich mal 47 Führungsrunden gesammelt, zweimal Stage-Punkte geholt. Das sah stark aus mit dem Würth-Sponsor beim Würth 400. Jetzt darf der ein oder andere munkeln, da wurde gebauschelt, weil ja Penske die IndyCar-Fähre hat man ja sicher mitbekommen. Was da war, ob da jetzt auch im Cup was los ist, nein, ist es nicht. Blaney ist so ein bisschen das Flagship oder der Flagship-Fahrer für Ford geworden dieses Jahr, der so irgendwie mit Ach und Krach das Ding nach oben hält. Wobei man sagen muss, dass gestern halt auch wieder mal Stuart Haas für Ford eine sehr gute Figur gemacht hat. Gerade Noah Gragson war bärenstark, also das war ja auch mein Siegertipp, schon fünfter im Quali und ich dachte, okay, vielleicht geht da ja was. Upset-Sieg, leider am Ende, wenn du willst, nur Platz 6, was auch, das nur ist auch falsch, weil zwei Top 10 in Folge jetzt geholt, Sechster geworden, bester Ford, Aufschwung ist da und ja, ich würde sagen, schade, dass Gragson nicht mehr für Rookie of the Year, nicht mehr für Rookie of the Year partizipiert, weil das würde er sich holen, und zwar mit Abstand. Aber ja. Also sofort wieder geschlagen von der Chevrolet Toyota Amara, das muss man so festhalten. Das bleibt doch so. Also ich sehe es auch nicht jetzt dann nächste Woche in Kansas kommen, auf einer Toyota-Strecke, in der Next Gen Era, dass sich das ändern wird.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also ich denke auch, das wird noch ein bisschen dauern, bis Ford da die Kurve kriegt. Die haben da noch ein paar Probleme zu lösen. Vor allen Dingen, weil alle anderen auf den 1,5ern da so richtig gut parat kommen und da fast gar nichts läuft. Auf den Super Speedways sieht es anders aus, aber die 1,5er müssen sie mit dem Dark Horse in den Griff kriegen. Wir hatten eine besondere Lackierung. Ja.
Ja.
Kaskrala hat im Training
Ah
die
ja, klar.
Kiste richtig hart in die Wand gesetzt. Der hat mal ordentlich nach vorne genickt. Und die Sponsorenaufkleber hatten sie für das Ersatzauto dabei, aber ich glaube, das Paint-Scheme hat gefehlt, oder?
Ja, also die haben, also der Cascuala hat im Qualifying, glaube ich, Spaß ist mir. Aber auf jeden Fall am Samstag hatte er einen Unfall, einen ziemlich bösen, das sah ziemlich übel aus. Korrigiert, Gegenpendler und dann frontal voll dagegen. Er ist unverletzt geblieben, Gott sei Dank. Aber ja, das Auto war Schrott und dann haben sie halt das Backup-Auto ausgeladen. Und das Backup-Auto hat halt, ja, war halt komplett schwarz. Und haben sich entschieden, ja komm, nur die Sponsoren drauf. Die weiß-rote Lackierung bleibt weg. Und dann mit Quezada, ich meine, an der Performance hat sich's geändert. 29. Dann mit seinem Teamkollegen Haley, der, was war denn, der 23. wurde beide RFK, Rick Ware, Entschuldigung, beide Rick Ware Forts in den Top 30. Kann man machen für das Team. Stabiler Sonntag gewesen und ja, aber das, weil du es angesprochen hast mit dem Unfall, das wirft ein paar Fragezeichen auf. In der ARCA, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die eine Rennfahrerin, deren Name ich schon wieder nicht aussprechen kann, die hat sich leider verletzt gehabt am Knöchelfuß. Die hatte ja einen Unfall in der ARCA. Und der Unfall sah eigentlich weniger böse aus als der von Gralas, weil es ist auch frontal in die Wand. Aber irgendwie hat sie sich da verletzt, leider am Knöchel. Es ist fragwürdig, ob sie jetzt beim nächsten ARCA-Rennen dabei sein kann, zumindest das, was ich weiß. Und ja, ich meine, das ist trotzdem beängstigend. Ich meine, Dover ist bekannt für hohe Speeds. Und Dover hat halt auch die, wie soll ich sagen, die Eigenschaft, dass auch ganz schnell was schiefgehen kann. Gott sei Dank ist halt nichts schiefgegangen im Cup. Allerdings war einer nicht dabei von den Cup-Stammfahrern, verletzungsbedingt. Und das war ja Eric Jones, der sich eine Wirbelverletzung zugezogen hatte. Der ja in Talladega einen Unfall hatte, der ja eigentlich Talladega banal aussah, also so wie man schon oft gesehen hat. Und der war ja nicht dabei, ersetzt durch Corey Heim. Allerdings hatte es weder er noch Mescal scheinbar so richtig verstanden, warum sein Unfall eine Verletzung vorgezogen hat, aber der von Blaney im Vorjahr, der sehr ähnlich war, nicht. Ja, es bleibt abzuwarten, ob Eric Jones jetzt in Kansas dabei ist. Jedenfalls, das Next-Gen-Auto bleibt trotzdem sicher, Leute. Also, ich weiß schon, ich sehe es jetzt schon kommen, ja, mit dem Next-Gen, mit dem Gen 6 wäre das nicht passiert. Da gab es auch schon ein paar Twitter-Kommentare dazu. Doch wär's. Verletzung gab es da genauso. Also, hört auf zu heulen.
Genau.
Berufsrisiko und fertig.
Wir zwei sind ja so ein bisschen nerdmäßig unterwegs. Wir ziehen uns ja Trucks und Xfinity auch rein,
Alles.
aber für Leute, die nur den Cup gucken, hast du ein paar Worte zu Corey Heim, wer das ist?
Ja, Corey Heim im Prinzip ist ein ganz junger. Also Corey Heim, der fährt für Tricon Garage, das Toyota Flagship-Team in der NASCAR Craftsman Truck Series, der dritten Liga, wenn man so will. Und ist dort letztes Jahr, glaube ich, Vizemeister geworden. Und ist ein sehr auftretendes Talent, 21 Jahre jung. Der Ersatz- und Wechselfahrer von Legacy Motor Club. Wobei ich das nicht nur an Legacy festhalten würde, weil ich denke mal schon, wenn dann bei 2311 oder sowas los ist, dass man noch den Corey Heim da reinsetzt. Also das hatten wir ja schon letztes Jahr, ne? Dass man gesehen hat, wie flexibel man da Toyota intern ist. Verständlich auch bei nur 8 Autos. Und ja, ich meine, das ist ein aufstrebendes Talent, keine Frage. Er kann viel. Er hat auch sicherlich eine sehr große Zukunft vor sich, der Corey Heim. Hat gestern sogar noch einen neuen Crewchief bekommen. Also der hat nicht den Eric Jones Crewchief bekommen, was eigentlich geplant war. Der musste abreisen, aufgrund familiärer Zwischenfälle. Der hat den, boah, was wären das auf Deutsch? Irgendein Direktor, ich glaube sportlichen Direktor oder leitenden Direktor, whatever, als Crewchief bekommen, interimsweise. Jo, dass daheim halt, was war's, 30 Minuten oder 20 Minuten Training und eine Qualifying-Session von ein paar Runden, dass da keine Bäume ausreißen wird, war klar, ja. Und trotzdem ist er dann 25. geworden, 3 Laps down, respektables Debüt, nichts kaputt gemacht, nichts schief gegangen. Fertig. Ja, also ich meine,
Nicht unangenehm aufgefallen. Also ich
ja,
fand's
ich
auch,
meine,
war okay, war alles super.
Dover ist halt brutal schwer schon für die Leute, die das Next-Gen-Auto können. Jetzt setz mal einen da rein, der 20 Minuten. Klar, heutzutage fahren alle mit den Simulationen, Simulatoren, die sitzen da drin stundenlang, tagelang, ja. Aber es ist halt was anderes, wenn du im Auto sitzt, im echten. Und dafür, dass er halt 25. wurde, seinen Boss sogar geschlagen hat, ja, das darf man nicht vergessen. Jimmy Johnson hat er geschlagen. Super Debüt, perfekt gemacht. 1 plus.
Ja.
Was anderes kannst du nicht sagen.
Ja. Ja, jetzt bin ich auf Corey Heim gekommen, aber ich wollte noch auf was anderes und zwar
Zwar.
auf Ford, weil wir ja vorher bei Ford waren. Wir hatten Rauch.
Oh ja, bei Ryan Preece, ne? Da haben 40
Ryan
Fuß gepasst, glaube ich.
Preece ist letzter geworden, glaube ich. Erster Ausfall, ja.
Ja, also 66
Die
Fuß, glaube
Türverkleidung
ich.
hat wieder gefackelt. Das hatten wir bei Havik schon mal. Und ich
Ja.
habe, nagelt mich nicht genau drauf fest, aber bei den brennenden Autos liegt Ford ziemlich weit vorne. Mit, glaube ich, 6 von 8 Fällen.
Ja, und zwar, es geht halt, wie du es angesprochen hast, um die Türverkleidung. Ryan Priest, der hat halt während der Fahrt irgendwann be bemerkt, okay, es beginnt zu rauchen. Er hat sich
Ja.
also er hat es nicht durch den Fahrwind gelöscht gekriegt, was zum Beispiel Keselowski letztes Jahr hinbekommen hat in Daytona, also da die Pirouetten da gedreht hat. Das war leider bei Priest nicht der Fall und irgendwann wurde dann der Rauch so dick und so, er hatte dann so Atemprobleme, dass er gesagt hat, Jungs, das ist mir nicht wert.
Snoop
Ja. Nur nicht von der Tüte, sondern von Brand, der Türverkleidung.
Dogg-mäßig.
Und dann hat er sich gesagt, jo, das war's, ich steige aus. Und er hat es dann im Interview danach auch sehr enttäuscht gezeigt, weil er nicht, also er verstand es halt nicht. Er meint, offenbar war irgendwas, dieser Schaumstoff, der halt einfach irgendwie spontan begonnen hat zu fackeln. Einen Grund dafür hat man nicht gefunden. Es ist auch sehr fragwürdig, weil irgendwas muss da falsch gemacht worden sein, weil A, von spontan entzündet sich das nicht und B, dann hätte sich bei allen anderen entzündet. Also entweder irgendein Marbelfetzen ist da weggeflogen und hat das Ganze entzündet oder irgendwas wurde da verpfuscht beim Zusammenbauen. So oder so, bitter für Priest, der halt unbedingt ein gutes Ergebnis notwendig gehabt hätte. Denn als Stuart Haas ist der aktuell dieses Jahr leider der schlechteste der vier. Das muss man, glaube ich, so festhalten, ergebnistechnisch. Zumindest den Eindruck, den man gewinnt. Und für den geht es halt auch, gerade mit den Gerüchten, dass Stuart Haas ja möglicherweise ein Auto verkauft, also ein Charter verkauft und damit vielleicht auf 3 Autos zurückgehen kann, geht es da halt vielleicht auch um die Karriere bei Stuart Haas. Ne? Also, dass man da vielleicht intern sich positioniert und sagt, hey, ich bin jetzt die Nummer 2, Nummer 1. Die Erfolge kann halt leider nicht nachweisen aktuell.
Ja. Ach ja. Noch eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist.
Du springst jetzt wirklich von 10 zu 10, du hast irgendwie so.
Ja, alles, was mir gerade so wieder in mein Gehirn reinschwirrt, danach frage ich dich jetzt. Und
Alles
zwar,
klar.
in Talladega haben wir eine Toyota-Blamage gesehen. Mit
Ja.
beteiligt war Bubba Wallace und Bubba
Ja.
Wallace hat wieder zugeschlagen. Er konnte zwar nichts dafür, weil der Auslöser war Byron.
Nein,
Also
Sam Smith.
Saint Smith schubst Byron an, Byron schubst Bubba
Wurde
Wallace
dann
an,
in
der
deinem
dreht sich
Dorset.
weg und jetzt kommt das Beste,
Ja.
wer knallt da rein?
Byron und Bell.
Byron und Bell. Also Bell mit der Yahoo-Lackierung, das werden keine Freunde mehr. Also immer wenn der Yahoo fährt, ist das Auto danach Grütze.
Ja, das Problem ist, also bei Bell, die kommen irgendwie nicht in die Spur, die letzten 4 Rennen. Die letzten 4 Rennen war immer irgendetwas, entweder Ausfall, irgendwas eingefahren, ein Kratzer
Reifen
irgendwo,
kaputt.
Reifen kaputt. Also die Crew von, die Boxencrew rund um Mike Hicks, Darrell Edwards und so weiter und so fort, die kriegen keine Ruhe. Also die sitzen da wirklich mit dem Arsch auf Platte, heißt praktisch. Da ist immer irgendwas und ich meine, das ist halt auch frustrierend für das ganze Team. Ne? Also gerade wenn man sieht, wie gut die Teamkollegen abschneiden, das zehrt schon an einem. Auch wenn das Vollprofis sind und Bell ein absoluter Fahrer ist, den man in den nächsten 5 Jahren eigentlich ein Dauerticket auf die Final Four ausstellen muss. Das ist wirklich einer, an dem nagt das dann halt auch. Also so ist es halt nicht. Und ich verstehe halt auch schon, dass man frustriert wird, weil man präsentiert sich gut in den Trainings. Gutes Qualifying diesmal ging ein bisschen in die Hose mit Platz 33, aber ansonsten präsentiert man sich echt gut, man ist im Rennen stark dabei. Man hat gestern keine Führungsrunden leider gesammelt, aber man war trotzdem gut mit dabei. Ich glaube, in den Top 10 war man dabei, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Nee, Bell war
Also,
immer hinten. Also Top 10 war der selten.
echt? Okay, dann habe ich das
Aber
falsch im Kopf, aber
ich
trotzdem.
hab da eine Theorie zu.
Welche?
Und zwar, Bell probiert aus. Bell sammelt Daten, Bell macht Sachen anders und Bell probiert aus. Der hat sein Ticket gelöst. Also wenn ihn nicht die Hölle zusammenbricht, ist er in den Playoffs dabei. Und ich vermute, der probiert aus.
Ja, aber
Weil
machst du
der war gestern auch nicht niedergeschlagen danach. Also der war, gut, der ist eigentlich immer relativ gefasst und
okay,
sortiert, der
deswegen kannst du
Junge.
nicht so viel reininterpretieren, ob er nicht vielleicht doch niedergeschlagen war, nur es verdeckt hat.
Ja, also ich bin der Meinung, der probiert ein bisschen rum, weil er fest dabei ist. Und dasselbe sehe ich bei Byron auch.
Ja, aber bei
Ist eine
Byron.
Vermutung, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich denke, die probieren Sachen aus, um in den Playoffs dann wieder da zu sein.
Ja,
Und
aber
sich
bei
nicht
Byron.
von dem Ford das Butter von der Brot nehmen zu lassen. So, jetzt bist du dran.
Ja, aber bei den Bayern war es ja was anderes, weil bei Bayern, der liefert, ja, der hat 3 Saisonsiege schon, der ist gestern noch Zweiter in der ersten Stage geworden, hat Führungsrunden geholt. Also, das war ja nicht so, dass Bayern da wirklich, also, wie soll ich sagen, dass er da hinten rumgedümpelt ist und es dann erwischt ist, sondern es war halt wirklich Pech, wofür halt keiner konnte, weil sie jetzt mit Baba Wallace erwischt hat, blöd. Im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, ist es etwas dennoch, gerade auch, um vielleicht bei Baba Wallace den Bogen zu spannen, um den dritten da im Bunde abzufertigen. Gerade auch ein Baba Wallace, der zwar über die Punkte aktuell drin wäre, wenn heute der Strich gezogen werden würde. Allerdings, wenn halt ein Tyler Reddick so erfolgreich ist im 23-11-Lager und scheinbar die klare Nummer 1 innerhalb des Teams ist, Baba Wallace halt wieder halt aussiegen, logischerweise. Ne? Also, und das ist halt trotzdem auch wieder so ein Rückschlag, wo du es gestern auch gesehen hast bei Baba Wallace, wie enttäuscht er war nach dem Aussteigen. Der war da schon halt wirklich unglücklich und das kann ich auch gut verstehen. Ich meine, das war ein guter Tag, der ist zweite in der, Zehnte in der zweiten Stage geworden, hat extra Punkte gesammelt, wichtiges Momentum gesammelt. Und das wäre halt auch vielleicht so ein bisschen eine Wiedergutmachung nach dem Talladega-Debakel gewesen. Ja, jetzt muss man halt den zweiten Nuller in Folge anstreichen. Das kann
Ja,
halt dann am Ende was bringen.
und Baba Wallace hat auch das Problem, er wurde mit dem Tyler Reddick, seinem Teamkollegen, mit dem Sieg in Talladega und die tollen Bilder mit Jordan und allem, wurde er auch ein bisschen unter Druck gesetzt, auch nachzuziehen und zu liefern.
Ja, vor allen Dingen bei Baba Wallace ist halt so, wenn es dann am Ende des Jahres vielleicht etwas knapp wird mit den Punkten. Also wenn es dann vielleicht um Punkte geht bei dem Einzug, dann können halt diese 2 Ausfälle dann kosten. Also dann, die können dir dann halt am Ende das Genick brechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt 13 Sieger und dann 3 kommen über die Punkte und das wird dann richtig Nail-Biter-Fight bis zum Ende. Bis da, ich glaube, Darlington ist dieses Jahr der Cut-off. Bis Darlington und das könnte dann halt schon, diese 2 Ausfälle könnten halt dann den Unterschied machen in so einem engen Kampf, wie wir es jetzt haben, oder so im engen Feld, weil irgendwie jede Woche kann jeder jeden schlagen. Also das Feld ist deutlich zusammengerutscht. Und darfst du eigentlich auch, ja, du darfst eigentlich keine Fehler erlauben, auch wenn du mehrfacher Saisonsieger bist, das sehen wir ja.
Da bin ich bei dir. Und für so ein Rennen zu gewinnen, braucht man was? Eine Boxencrew. Und da sage ich mal die Zahl 8,69.
Ja.
Danny Hamlin.
Joe Gibbs macht Joe Gibbs
Das
auch.
war der Race-Winning Move.
Das war
Seine
der Money Stop.
Boxencrew.
Das war der
Der
Money
Money
Stop.
Stop.
Das war der, wo die Jungs wirklich ihren Gehaltscheck am Montagmorgen bei Joe Gibbs abholen gehen dürfen. Mit einer schönen Unterschrift, einem schönen Bonus. Und dann Heide Luzzi, weil die gibt es ja für die Boxencrew auch, wenn du, die haben ja Grundgehalt und plus Boni. Und die werden sich den schon schmecken lassen diese Woche, den Boni. Es war wirklich beeindruckend. Also man merkt halt wirklich, bei Joe Gibbs. Für alle, die es vielleicht nicht ganz so mitverfolgen und sich vielleicht interessieren wollen, aber ein bisschen für die Boxencrews, auf dem Instagram-Kanal Pit Crews, das ist der von Joe Gibbs, da sieht man immer wieder die Trainings und was sie so alles posten, sowas. Das gleiche sieht man auch bei Stuart Haas, Henrik mittlerweile. Also schaut da ein bisschen um, da sieht man auch ein bisschen so behind the scenes, wie viel die jetzt tatsächlich trainieren, was das für Athleten sind, die Jungs, und was, wie die gebaut sind. Und da sieht man halt, warum die ganze Woche in der Kraftkammer sind, warum die die ganze Woche draußen sind, mehrere Stunden trainieren, einen eigenen Pit Crew Coach haben, der da wirklich jedes versucht, tausendstel, jede, ja, jede C-Bewegung fast schon, die falsch ist, versucht zu korrigieren. Dafür, also dafür, dass du halt dann den Stop machen kannst, um dein Fahrrad da nach vorne zu bringen. Und wie Kyle Busch schon gesagt hat, die Aerodynamik hat verhindert, dass man richtig überholen kann. Hamlin vor Larsen, nimmt ihn die Luft weg, Larsen kommt nicht vorbei und so gewinnt man. Also das war halt wirklich, put the money in the bank.
Und wir hatten eine Szene, wie man es in der Box nicht macht. Thema Wagenheber und Auto runterfallen.
Ja, gut, das ist aber schon auch passiert in der Vergangenheit. Also das ist nichts Neues. Das gibt schon. Also das hatten wir zum Beispiel bei Bell letztes Jahr, dass das Auto vom Wagenheber gerutscht ist. Ich glaube auch irgendwann einmal bei Bowman letztes Jahr oder so, irgendwem ist das Nachauto vom Wagenheber gerutscht. Also es passiert zwar sehr, sehr selten mittlerweile, aber es passiert doch und das ist halt doch ärgerlich. Ich glaube, bei Bayern war das diesmal, ne? Ja, bei Bayern war es. Ja, passiert, mein
Und
Gott.
dann gewinnt man halt nicht, wenn einem sowas
Ja,
passiert.
hätte Fahrradkette, kannst du aber auch sagen, Bayern hätte, falls wäre, wenn ein Unfall nicht gewesen wäre, vielleicht wäre eine Caution irgendwann gekommen, er wäre vorne gewesen, man hätte gewonnen, weißt du ja nicht. Also
Nee, darauf wollte ich
Das
gar nicht
war.
hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus, dass die Box doch mitentscheiden kann, ob man
Das
vorne mitfährt oder hinten.
definitiv, das haben wir schon oft genug gesehen, was der Mann dort ausmachen kann. Einer, der aber irgendwie, wie soll ich sagen, zwar einen guten Boxplatz hatte, den aber nie richtig nutzen konnte, war Kyle Busch, der Pole-Setter. Der ist von der Pole gestartet, war auch gut dabei am Anfang, dann ging es nach hinten, ein paar Plätze und dann ging es nie wieder nach vorne. Also irgendwie haben wir ein gutes Qualifying-Auto gehabt, aber kein gutes Rennen, also Auto im Rennen. Also scheinbar hat das Setup nicht so funktioniert, dass es die Konkurrenz hätte schlagen können. Ich meine, man war im letzten Run, im letzten Stint von der 8, glaube ich, losgefahren, Vierter geworden, dennoch ein sehr starkes Ergebnis rausgeholt, das muss man so sagen. Ich glaube, das zweite Top 5 jetzt nach Atlanta dieses Jahr. Aber man hat gesehen, dass er, wie du am Anfang erwähnt hattest, doch schon ein bisschen bedient war von dem Ergebnis. Er hat sich einfach mehr erhofft und das verstehe ich auch, weil jetzt Gateway letztes Jahr war sein letzter Sieg. Man will halt wieder gewinnen, auch weil er halt die, seien wir so ehrlich, die ACA-Hoffnung auf den Titel ist, weil mit Austin Dillon wird ACA keine Meisterschaft gewinnen. Das ist in Stein gemeißelt. Das wird nicht passieren.
Ja. Aber Rennende. Larsen schließt auf Hamlin auf und wie hat Hamlin das Ganze geregelt?
Ja, ich meine, die letzten 70 Runden liefen man unter Grün ab, paar 70 Runden. Und Hamlin, also hat erstmal die Segel gesetzt. Hamlin hat sich wirklich etabliert, hat wirklich klar gemacht. Ich meine, hat er unter der Woche angekündigt, ich werde Dover gewinnen, wir haben die Chancen drauf. Und dann lässt er halt seinen Worten Taten folgen. Hat er, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwann mal 2,5 Sekunden Vorsprung auf Larsen und der hat es dann zugefahren. Also der hat es dann wirklich dramatisch zugefahren, einfach weil er scheinbar das bessere Long-Run-Auto hatte, besser mit den Reifen umgehen konnte. Und dann waren es am Ende nur mehr 2,5 Zehntel. Aber diese 2,5 Zehntel waren dann halt in der Dirty Air schon. Und diese Dirty Air, weil Hamlin sich intelligent in die mittlere bzw. fast obere Spur gesetzt hat, die Larsen immer so bevorzugt hat, auch schon in der Vergangenheit, hat ihm halt die Luft genommen. Er gab ihm nicht die Chance, einen Anpressdruck zu generieren, um schneller durch die Kurve zu kommen, besseren Speed am Ausgang zu haben, sondern hat wirklich, da hast du halt gesehen, warum Hamlin mit 43 zu den erfahrensten Piloten im ganzen Feld gehört und warum er halt damals Bristol auch gewonnen hat dieses Jahr, aufgrund der Erfahrung. Er wusste, wo er sich zu positionieren hat in den Kurven. Er wusste, welche Moves gehen und welche nicht. Und dann hat das halt ins Ziel gebracht. Also Larsen, fair, es war hartes Racing, aber faires Racing. Also zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass so unfaire oder schmutzige Tricks probiert werden, sondern es war hartes, knallhartes Racing, wo einfach die Vorteile genutzt wurden, wie es jeder gemacht hätte. Also klar gibt es da draußen ein paar Leute, die sagen, öh, Hamlin, die dreckige Sau und er kann nur so gewinnen. Also wenn du da einen dreckigen Move siehst, dann bist du entweder dumm oder blind oder beides. So, also wo man da was herholt, keine Ahnung. Aber es waren Race-Winning-Moves, die ein Kyle Larson so gemacht hätte, die hätten Ross Chastain so gemacht, die hätten Kevin Harvick in der Vergangenheit so gemacht, und Jimmy Johnson. Also alle, name it, du hast es. Und Hamlin hat sich dann in der ewigen Siegerliste ist er mit Lee Petty, by the way, gleichgezogen, dem Vater von Richard Petty. Beide 54 Siegen jetzt. Das ist schon eine Marke. Und Hamlin ist weiterhin der Pilot mit den meisten Cup-Siegen ohne Titel.
Aber wie gesagt, er hat es vorher gecallt in seinem Podcast.
Ja, das war wirklich
Also
so.
ich gewinne Dover und dann den Mund vollgenommen und hat es dann auch, als er das im Podcast sagte, habe ich gesagt, so jetzt nimmst du ihn als Siegertipp. Wenn er
Ja,
das so raushaut, dann entweder wird es richtig peinlich für ihn oder es ist halt ein Mega-Move gewesen.
gut, ich muss ja gut sagen, dass er mit 136 Führungsrunden mit Abstand die meisten hatte. Also so war es ja nicht. Fast doppelt so viele wie der zweite Truex mit 69. Aber lustige war ja, Bob Pockress ist ja diese Saison ein bisschen so unter den Crewchiefs und Fahrern gefürchtet gewesen, wenn er wen tippt, gewinnt er nicht. Das hat sich die ersten 10 Rennen gehalten, jetzt beim 11. Rennen hat Bob richtig getippt und Chris Gebhardt, der Crewchief von Denny Hamlin, hat die ersten Worte genutzt bei der Pressekonferenz und gesagt, ja, danke Bob für den Tipp. Der Sieg gehört auch zum Teil dir. Es war doch eine amüsante Szene, die dann doch für ein bisschen Lächter gesorgt hat, im positiven Sinne. Ja, was willst du machen? Ich meine, klar, dein Siegertipp hätte man nehmen können. Ich dachte halt am Anfang an Truex, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, okay, vielleicht nehme ich Truex, weil Bruder Ryan gewinnt am Vortag. Wäre wieder eine schöne Story gewesen. Im Endeffekt bin ich mit Gregson gegangen und das ist dann halt leider schief gegangen oder leider nicht erfüllt, muss ich sagen, um korrekt zu sein. Deswegen auch von mir jetzt Glückwunsch.
Der zweite dieses Jahr.
Der zweite, jetzt sind wir Party,
Ja,
ein paar Runden.
Kai, also unser Infusius, der führt, glaube ich, mit drei richtigen und Vera auch drei richtige.
Oh ja.
Da müssen wir uns anstrengen, dass wir die noch einholen. Deswegen immer
Ja.
fleißig eintragen.
Ich würd sagen, jetzt kommen wir zum Linksabbieger, oder? Damit wir das Ganze auch hier abrunden, weil Links- und Rechtsabbieger, weil wir da noch ein paar Namen nennen können, die uns gefallen und nicht gefallen haben, und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende.
Ja,
Also
denke ich auch.
Daniel, dein Linksabbieger.
Danny Hamlin. Gecallt, durchgezogen, bleibt nur Denny Hamlin übrig, obwohl mir viele weitere Fahrer auch gut gefallen haben.
Guter Tipp. Ich gehe mit Daniel Hemric, weil Platz 9 im Kolleg, zweites Top 10 in Folge und das erste Mal in seiner Cup-Karriere, dass er auf einem Oval, das kleiner als 1,5 Meilen ist oder eigentlich kleiner als 2 Meilen ist, ein Top 10-Ergebnis geholt hat. Deswegen starkes Ergebnis. Auch deshalb, weil sein Teamkollege allmütiger 13. wurde. Also generell Kolleg war gut gestern, aber deswegen, ja, Hemric, Daniel Hemric, war mein Sieger. Kommen wir damit zu den Rechtsabbiegern. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen amüsieren diesmal. Willst du anfangen oder ich?
Fang du an.
Okay, also Rechtsabbieger habe ich einerseits Keselowski, weil der gar nichts zusammengerissen hat. Und ich habe Jimmy Johnson. Weil ich bleibe da bei der Meinung von Rob, warum fährt Jimmy Johnson mit? Also es ist eigentlich nur peinlich, was da. Ich meine, klar, er hat halt den Fahrspaß, er denkt sich, du hast eh mein Auto, mach mal. Aber wenn du halt, Moment, damit ich korrekt bin, 5 Lapdowns ins Ziel kommst, weiß ich jetzt nicht. Also, und das ist 11-maliger Dover-Sieger, Rekordsieger in Dover. Sein letzter Cup-Sieg war in Dover. Ich glaube, vor jetzt 7 Jahren oder sowas müsste das sein. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich das
Aber
einfach mal
du
antun
musst,
müsste.
der war ja schon fast linksabbiegerisch unterwegs für seine Verhältnisse. Das war das erste Rennen im Next Gen, wo er die Karre nicht gecrashed hat.
Oh ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem
Oh Gott,
wirklich.
jetzt lachen wir hier über den Goat. Also das ist schon hart.
Ja, es ist trotzdem. Ja, Goat. Da spalten sich die Gemüter, weil wirklich der Goat ist eine,
Ja.
der und der, ja. Fakt ist halt einfach, dass Jimmy Johnson sich gestern blamiert hat, bis auf die Knochen eigentlich. Also es tut mir leid, so sehr ich auf Jimmy Johnson. Also ja. Einer der größten aller Zeiten, die jemals Ovalsport betrieben haben, generell. Ja, da brauchen wir nie drüber diskutieren, was für eine Größe er hat und ist und für immer bleiben wird, was für eine Legende des Sports ist. Aber das war gestern einfach nur peinlich. Das ist halt wirklich, du merkst halt, okay, er ist weit über seiner Prime drüber und zwar dramatisch weit. Und diese Teilzeitstarts, lass es einfach bleiben.
Ja, bin ich auch der Meinung.
Mach irgendein anderes Hobby oder beziehungsweise. Keine Ahnung, sei da oder so, fahr vielleicht noch irgendwo mal, aber Cup ist halt nicht mehr der richtige Weg. Sorry, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, auch für alle Johnson-Fans. Und wir sind ja auch alle, finde ich, ein bisschen irgendwo Johnson-Fans. Aber es tut halt in der Seele weh, ihn so zu sehen. Gestern, was mir auch ein bisschen wehgetan hat in der Seele, war Ricky Stenhouse, weil er tatsächlich echt gestern einen guten Tag hatte. Das muss man ihm wirklich ankreiden. In beiden Stages Punkte geholt. Top 10 Fahrer gewesen. Das hätte nach einem Tag ausgesehen, den man wirklich gebraucht hätte, auch punktetechnisch. Und dann kam der Unfall und dann war vorbei. Und so sehr Stenhouse oftmals in der Kritik steht für die Dummheiten, die er veranstaltet. Gestern hätte man ihm echt ein gutes Ergebnis gewünscht, weil vor allem das fahrerisch rausgefahren wurde. Also da war kein Zufall, kein nichts dabei. Das war wirklich Crewchief und er in Symbiose, das Auto funktioniert. Dass man jetzt nicht mit Hendricks mithält, okay. Ist auch logisch, aber es war doch ein Top 10 Tag möglich. Das muss man wirklich ankreiden.
Ich muss auch noch einen
Ja,
Rechtsabbieger
Dominik,
raussuchen, gell?
bitte.
Wenn du Keselowski genommen hast, nehme ich Logano.
Oh ja, Lugano wäre auch ein guter. Wobei mit Platz 16 ja auch eh noch so eine
Aber
Jack Stefanski.
es ist
Lugano.
eigentlich eher, weil ich mir den weiter vorne wünsche. Deswegen ist das für mich so rechtsabbiegerisch. Lugano und Keselowski sind, die müssen ja nicht dieses Rennen gewinnen, gell? Aber das sind so zwei Fahrer, die wünsche ich mir weiter vorne.
Lugano habe ich aber ein Gefühl gewonnen. Das heißt, also eigentlich seit dem Beginn der Next-Gen-Ära habe ich bei Lugano ein Gefühl. Er gewinnt dann, wenn es am wenigsten erwartet. So ein bisschen Kurt Busch im Herbst seiner Karriere, im Spätherbst. Wenn du es nicht erwartest, gewinnt Kurt Busch. Also wirklich, wenn nichts erwartet, wenn du sagst, okay, das ist das letzte Rennen, dann gewinnt das Binder. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da Lugano sich aktuell befindet. Ich weiß nicht, ich werde nicht schlau draus, wie der operiert, wie der fährt, wie der Ergebnisse teilweise raushauen kann und in der nächsten Woche sieht so aus, als würde er das erste Mal fahren lernen, überspitzt gesagt. Also, ist das vielleicht das Alter? Ist er vielleicht gesättigt mit zwei Titeln? Ist es vielleicht Penske, die es auch vielleicht nicht mehr können, jedes Auto, jede Woche ein meisterfähiges Auto zu stellen? Wobei man da eigentlich sagen muss, dass Blaney eigentlich jede Woche eine gute Figur macht. So wenig ich Blaney mag, das habe ich schon ein paar Mal geäußert. Aber irgendwas muss ja sein. Ist es vielleicht jetzt, dass ich glaube, mittlerweile dritte Kind auf der Welt ist, dass er sich sagt, okay, ich gehe jetzt weniger Risiko an, weil ich habe jetzt noch mehr Verantwortung als zuvor. Was ist es? Was ist der Schlüssel? Ich meine, man sagt ja immer, ein Kind macht dich langsamer. Nur blöderweise ist es halt, glaube ich, mit zwei Kindern und Frauen, das hat er nochmal zum zweiten Mal Cupmeister geworden. Drittes Kind ist gekommen, ist er plötzlich langsamer. Weiß ich nicht, ob das so
Na,
zusammenhängt.
da würde ich keinen Zusammenhang sehen.
Eben, ich sehe ihn halt auch
Wir
nicht,
haben,
aber
wir sind, wir
alles
sind, wir
gibt mir
sind,
das
wir,
Pro.
wir sind noch früh in der Saison und die Playoffs sind noch weit weg. Sie kommen zwar immer
Das ist
schneller,
so.
so wie Weihnachten, wie man denkt, aber es ist noch Zeit da, um seine Formkurve zu steigern. Das ist ja das Schöne an dem Format, was wir gucken mit den Playoffs. Das heißt, fahr dich irgendwie unter die Top 16 und bring dann deine Leistung. Das ist das, worauf es ankommt. Und so ist Lugano Meister geworden und so ist Blaney Meister geworden, wo alle
Stimmt.
dachten, bei der Hendrick-Dominanz oder Joe Gibbs-Dominanz wird Ford nie was melden. Deswegen, ich lasse mich überraschen. So negativ sehe ich es noch nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass Keselowski, Buscher, Lugano und wie die ganzen Ford-Fahrer heißen, noch irgendwas auf die Beine stellen. Gregson ist ja schon mal gut dabei, Blaney ist gut dabei. Und
Ja,
damit
aber
belassen wir es heute auch, oder?
mit Gregson wird man nicht Master. Das wird nicht funktionieren,
Nein,
das ist
nein,
nur ein
nein, nein, nein,
Meister.
nein, nein. Aber der hält wenigstens die Fortfahne hoch.
Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, und zwar einer, der gestern überhaupt unterm Radar gefahren ist, dem niemandem aufgefallen ist, wie gut er eigentlich war, war John Hunter Nemechek. Von der 34 auf 20 in einem Legacy Toyota. Das schlechteste Toyota-Team, das es gibt. Ja, wollte ich nur erwähnt haben. Das
Ja.
war ein starker Tag von Nemechek auch aus seiner Seite. Ansonsten sind wir wirklich durch. Ich glaube, wir haben nichts mehr, außer dass natürlich am Freitag wieder der Vorschaubericht für Kansas kommt. Ich am Sonntag tickern werde. Ich freue mich drauf, weil Kansas gerade letztes Jahr richtig cool war und dieses Jahr wird es wieder richtig cool, hoffentlich. Und damit sind wir am Ende angelangt.